Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wenn das Wort Stasi fällt, dann denkt man sofort an Überwachung, an Bespitzelung, an diese berühmt-berüchtigten Stasi-Akten. Die sind bis heute noch nicht vollständig erschlossen. Aber ja, es geht wenigstens voran bei den Akten. Ganz anders ist es bei den Stasi-Tonbändern. Anrufe wurden damals mitgeschnitten oder Verhöre wurden mitgeschnitten. Und diese ganzen Tonbänder liegen bis heute weitgehend unerschlossen im Keller der Stasi-Unterlagenbehörde. 3 Jahre würde es dauern, sich nur die bis heute erfassten Tonträger anzuhören. Und das ist längst nicht alles. Ein ungeheurer Schatz, nicht nur für Historiker, sondern auch für Hörspielautoren.
Sie kommen hier nicht wieder raus. Bei Ihren äußeren Verhalten kommen Sie hier nicht raus. Da soll man gehen. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Band 856 begonnen am 18.08.89.
Bei Ihnen wurden Fluchtversuche gemacht in der Nähe von Lichtenberg. Ein Fluchtversuch nach West-Berlin.
Ehrliche Wahrlich, ich kann zu jeder Zeit zu Ihnen kommen, zur Auswahl entlang, ich weiß nicht. Ich schwöre, ich hab's nicht getan.
Ein Eindruck aus dem Hörspiel, Sie sprechen mit der Stasi von Andreas Ammer und FM Einheit. Sie durften an die Archivaufnahmen aus der Behörde des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen ran. Und wie das so war, mit diesen Aufnahmen zu arbeiten und ein Hörspiel draus zu machen, das können wir Andreas Ammer, den Autor des Hörspiels, fragen. Hallo Andreas.
Hallo, hallo.
Wie war das denn, das erste Mal diesen Raum zu betreten im Keller, wo ganz viele Tonbänder rumliegen oder sauber aufgestapelt? Wie sieht es da aus?
Naja, so einfach ist es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo die Tonbänder liegen. Die liegen wahrscheinlich irgendwo ausgelagert. Im Keller jedenfalls nicht, sondern das ist natürlich ein vorgeschriebener Vorgang. Da kann man nicht einfach irgendwie ans Regal gehen und ein Tonband rausziehen, sondern dann kann man anrufen, einen Antrag stellen, den Antrag begründen, den Antrag belegen. Dann kann man irgendwie Einsicht in ein paar Karteikarten nehmen, nicht in alle, und dann kann man aus den Karteikarten welche auswählen, dann werden diese Bänder vorbereitet, dann kann man nach Berlin reisen und dann kann man in einem fast hochsicherheitsgeschützten Zimmer nach Abgabe des Handys in diese Tonbänder vielleicht mal hereinhören und kann dann irgendwie ein paar auswählen, die man dann ein Jahr später nach einer gewissen Bearbeitungsphase irgendwie zu einem Hörspiel versuchen kann zu verarbeiten. Das ist natürlich und auch zu Recht ein streng geregelter, langwieriger Verwaltungsvorgang. Es ist nicht so, dass man da einfach in den Keller geht und 3 Tonbänder rauszieht.
Daran liegt es wahrscheinlich auch, dass das bisher noch niemand in dem Umfang gemacht hat, oder? Ist schon aufwendig.
Das eine ist sehr aufwendig, das andere ist, dass eine Akte kann man schnell mal durchblättern. Man kann mal sehen, okay, hier sieht's, nee, hier interessant. Tonbänder geht ja nur in Echtzeit, also von daher ist dieser Schatz, auch weil es für die Behörde, für die Unterlagen der Staatssicherheit, auch für die ist es natürlich ein immenser Aufwand, das alles durchzuhören. Bevor ich das überhaupt hören darf, muss es dann anonymisiert werden. Das heißt, alle Namen, ich bin ja kein Betroffener, sondern nur Journalist bzw. Künstler in dem Fall. Ich darf ja keine Klarnamen dann erfahren, also es muss dann alles irgendwie verpiepst werden. Also es ist ein wahnsinnig zeitaufwendiger Vorgang, bevor man irgendwie mal eine Stunde eines Verhörs dann wirklich anhören kann oder im Studio hat.
Das heißt, die Originaltonbänder hattest du dann gar nicht in der Hand, sondern eine digitalisierte Version davon mit Pieps und so?
Wir hatten digitalisierte Versionen, die auch schon anonymisiert waren. Also wir können jetzt nicht sagen, wer da verhört wurde. Es hat ja auch irgendwie das sehr sinnvolle Maßnahme. Aber dadurch, durch dieses sinnvolle Vorgehen und dieses vorsichtige Vorgehen mit den Quellen, ist das natürlich auch zeitaufwendig.
Wie geht man denn dann daran, wenn man diese riesige Menge hat, diese Karteikarten? Man muss irgendein System entwickeln, nehme ich an. Oder hast du einfach zufällig irgendwas bestellt und mal geguckt, was rauskommt, was interessant sein könnte?
Wenn man es nicht weiß, was da liegt, weiß man auch gar nicht, nach was man sucht. Also man redet natürlich erstmal mit der Behörde, die hat da schon mal gewisse Hinweise, die sagt, ja, könnte das und das, diese Schlagworte sind sinnvoller, diese Schlagworte sind nicht so sinnvoll. Was ich vor allem überhaupt nicht wusste, ich wusste, dass die Stasi die Anrufe mitgeschnitten hat, die wir eingehen. Ich wusste gar nicht, dass sie auch wirklich alle Verhöre, nicht alle, aber doch viele Verhöre mitgeschnitten hat, dass sie quasi die Stasi selbst auch noch abgehört hat. Also dadurch sozusagen wir jetzt, ihr hier 3 Jahrzehnte später bei der Arbeit zuhören können. Wir können ihr wirklich zuhören, wie sie irgendwie die Bürger der DDR systematisch eingeschüchtert, angebrüllt, Das hätten wir vorher gar nicht gewusst, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich glaube auch, diese Aufnahmen sind bisher sowohl ungehört, ungesendet sowieso.
Man könnte ja aus diesen Aufnahmen ja natürlich, weil sie eben so ein Schatz ist, weil man der Stasi bei der Arbeit zuhören kann, da könnte man ja auch zum Beispiel ein Feature draus machen, eine große Dokumentation, die erklärt, wie hat die Stasi funktioniert. Du hast dich dafür entschieden, ein Hörspiel zu machen. Warum ein Hörspiel für dieses Thema?
Hörspiel deshalb, weil natürlich die, ich finde die, vor allen Dingen die Musik, die ja hier wie immer von, oder fast immer von FM Einheit stammt, natürlich ein ganz anderes emotionales Gefühl noch zuliefern kann und auch leicht kommentieren kann, finde ich den künstlerischen Zugriff darauf besser als nur den dokumentarischen, der natürlich auch möglich wäre, den man auch irgendwann mal machen muss, aber das wäre ein Sachbuch und ich hoffe, dass dieser kreatürliche Schauer angesichts dieser Dokumente, wenn man der Stasi beim Verhören, beim Einschüchtern, wie sie die Leute zum Heulen bringt, zuhören kann, das ist, denke ich, dass es künstlerisch stärker wirkt, als wenn man irgendwie kalt wie ein Historiker drangehen würde. Ich hoffe, dass ja irgendwann die Historiker auch mal kalt und analytisch drangehen. Aber für uns der erste Zugang war mal, das mit Gefühl zu bewahren und das ist natürlich die Kunst vielleicht das stärkere Medium.
Ich kann mir vorstellen, du hast den Schauer auch manchmal gespürt beim Hören, oder? Gab es so ein Tonband, das du gehört hast und wo du dir sofort gedacht hast, boah, was dich echt beeindruckt hat, was jetzt auch eine Erinnerung hinterlassen hat?
Eigentlich alle. Also erstmal ist man ja selber irgendwie plötzlich in diesem Stasi-Moment drin, also dass man irgendwie bei einer sehr intimen Situation dabei ist. Da muss man erstmal irgendwie das mit sich selber ausmachen, auch ob man das jetzt möchte, ob das sinnvoll ist. Ich finde, ja, es ist sinnvoll. Man stört in einem intimen Moment jetzt, wir als Zuhörer, aber diese Momente sind schon so historisch und menschlich, so bedeutend, was in Deutschland passiert ist, das muss auch veröffentlicht und bewahrt werden. Und dann ist es sowohl unfassbar, wie diese Verhöre stattgefunden haben, als auch es noch viel unfassbar ist, dass wirklich die Leute reihenweise bei der Stasi angerufen haben, um ihren Nachbarn dran zu hängen. Also wirklich Denunziantentum ganz, ganz verbreitet waren. Das wusste ich, ich bin Westdeutscher, in dem Maße überhaupt nicht. Und dann was natürlich das Schwierigste, jetzt da keine Zeigefinger-Optik zu entwickeln. Also wir wollten jetzt nicht irgendwie auf Schuldige zeigen, sondern wir wollten es so intensiv wie möglich einfach darstellen, hinstellen und aufbereiten, weil, sagen wir mal, ein zweistündiges Interview, das nicht in bester Tonqualität ist, sich anzuhören, ist auch mal körperlich anstrengend. Bei uns dauern die dann bloß noch 4-5 Minuten, weil wir es schon verdichten können. Eine Sache, die die Kunst auch besser kann als das Dokumentarische.
Aber warum war dir das so wichtig, da keinen Zeigefinger zu erheben? Also gerade bei diesem Material, wenn man sieht, wie die DDR im Alltag funktioniert hat und wie die Stasi mit den Menschen umgegangen ist, wäre es da nicht gerade angebracht, einen Zeigefinger zu heben und zu sagen, ey Leute, passt auf, dass das nicht wieder passiert?
Nee, erstens bin ich schon mal Westdeutscher und ich möchte da kein bisschen klugscheißerisch daherkommen. Also da ist es ja quasi fast ein ethnologisches Ding. Die Sachen sprechen ja für sich selbst. Es ist ja, glaube ich, nicht so, dass irgendjemand, der, ich weiß nicht, ob es die Menschen gibt, es gibt ja alle möglichen Abarten des Menschlichen, die Stasi-Romantik verfallen. Ich glaube nicht, dass die sich besonders an diesen Bändern berauschen können, sondern es sind einfach relativ furchtbare Dokumente, wie Menschen mit Menschen umgehen. Da muss man keinen Zeigefinger mehr erheben, glaube ich, weil diese Dokumente für sich sprechen. Vor allen Dingen, weil sie jetzt zum ersten Mal die offene Luft einer Demokratie spüren, wenn sie ausgestrahlt werden. Und ich glaube dann doch, dass da dieses totalitäre Gehabe von Menschen für sich spricht und keinen Zeigefinger mehr braucht.
Es gibt noch eine Menge Bänder, die du gar nicht gehört hast. Ja, es gibt eine Menge Bänder, die es noch zu hören gäbe. Wird es einen zweiten Teil geben?
Da ist jetzt noch nicht daran gedacht. Es wäre auf jeden Fall unendlich möglich, da zu senden. Ich hoffe auch, dass irgendwie sich da jetzt andere Leute mit anderen Arten an diese Aufgabe machen, weil das ist wirklich ein völlig, und wer dachte, dass es das noch gibt, ein völlig unerschlossenes historisches Gebiet. Als wir den Kontakt aufnahmen zur Behörde für die Unterlagen der Staatssicherheit, war ganz klar, ja, also Akten sind erschlossen, Die dachten erst, weil ich ja auch beim Fernsehen arbeite, ich wollte Filme. Filme ist alles durchgesichtet, da ist kein Fitzel mehr zu holen, der nicht irgendwie schon entdeckt wurde. Aber diese ganzen Tonbänder sind bisher einfach größtenteils unerschlossen, weil selbst die Leute, die es betrifft, sich da nicht drum kümmern, es auch nicht können, weil diese Bänder teilweise auch nicht mit Namen beschriftet sind. Auch da ist ja viel Zerstörungswerk getan worden. Gerade da wurde groß mit Magneten durchgegangen, um möglichst viel zu vernichten.
Das Hörspiel Sie sprechen mit der Stasi hat Andreas Ammer gemeinsam mit der Musik von FM Einheit für den WDR produziert und man kann es auch online hören. Wir packen den Link zum WDR-Hörspiel natürlich bei uns auf die Website. Vielen Dank, Andreas Ammer.
Ich danke dir und ich danke Detektor FM.
Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm/danke. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengefasst. Sie können uns per Überweisung, PayPal oder einfach mit Steady unterstützen. Alle Informationen im Bereich Unterstützen auf unserer Webseite.